Ich habe als Predigttext für den heutigen Abend eine seltsame Stelle ausgewählt und sie steht in der Apostelgeschichte. Und der Apostel Paulus schreibt hier über ein Wort, das der Herr Jesus gesagt hat, das wir aber nicht in den Evangelien finden, die ja sonst sehr viel von seinem Wirken und von seinem Reden gesagt haben. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da sagt der Apostel: In allem habe ich euch gezeigt, dass man arbeiten und sich so der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Liebe Weihnachtsgemeinde, es ist eine schöne Tradition, an Weihnachten Geschenke zu geben, und Kinder warten an für sich sehnlichst darauf, auf die Geschenke, und ja, die Eltern natürlich auch, sie müssen ihre Wünsche abarbeiten und sie dann halt erfüllen und sie den Kindern dann geben. Und dann haben sie an für sich viel größere Freude, wenn die Kinder eine Freude haben. Und das stimmt dann. Geben ist seliger oder glückseliger als nehmen. Es kann natürlich auch etwas schief gehen. Also bei uns ist das einmal schief gegangen. Das war vor schlappen 30 Jahren und da hat meine Tochter, als sie die Geschenke ausgepackt hat, da hat sie empört gerufen: Das habe ich doch gar nicht bestellt. Das mag schon stimmen und wir haben die Wunschliste durchaus seriös abgearbeitet, aber ich weiß nicht mehr, was sie damals wollte. Ich glaube, sie wollte ein Pferd wie ihre Freundin und hat dann halt nur einen Drahtesel bekommen. Das war nicht genau das, aber der Spruch, geben ist seliger als nehmen, der stimmt denn schon. Denken wir auch an die große Aktion Licht ins Dunkel, die jetzt vor Weihnachten wieder abläuft. Und ja, das ist etwas Gutes und da kann man den Schwachen und Bedürftigen durchaus helfen. Und auch die Spender, die haben auch etwas davon, denn ihre Namen werden veröffentlicht. Und ja, dies ist für Firmen eine gute Public Relation. Gut, die haben also auch was davon. Geben macht glücklicher als nehmen, das tut einem selber gut. Und nicht nur den Bedürftigen. Und das ist eben das, was der Apostel hier auch sagt. Und dieses Wort ist in den Volksmund übergegangen. Hier konkret erinnert der Apostel die Kirchenräte in Ephesus an das, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat ihnen auch 3 Jahre lang vorgelebt, wie er das gemacht hat. Er als Apostel hat gearbeitet. Nicht nur für sich selbst, sondern für die Bedürftigen, für die Kranken und sogar für seine Mitarbeiter ist er aufgekommen mit seiner Arbeit. Das ist Arbeit nicht. Das wörtlich steht hier, hat sich abgemüht. Und für die Kranken oder für die Schwachen, wie hier steht. Und dieses Wort für Schwache, das wird meist für Kranke verwendet. Und ja, das ist etwas, was er getan hat. Und das ist auch etwas Gutes. Und das Pflegepersonal, das müht sich auch ab in diesen schweren Zeiten. Und ja, sie selbst, ich weiß nicht, ob es ihnen dann innerlich gut tut, ich habe mich abgemüht, ich habe alles gegeben und das tut mir gut. Wenn wir den Zusammenhang hier dieser Bibelstelle ansehen, dann hat sich der Apostel vor allem für Schwache im Glauben abgemüht, für Kranke im Geist und die auch krank sind in der Seele. Dafür hat er sich abgemüht, also für solche Leute, denen das bewusst ist, die ihren unglückseligen Zustand auch erkennen. Weil es gibt durchaus Leute, die nicht erkennen, dass sie arm im Geist sind und ihre Psyche oder ihre Seele an für sich am Boden ist. Der Jesus hat in der Bergpredigt zu solchen Leuten gesagt, er hat die Armen im Geist glückselig gepriesen. Und er meint damit eben diese Leute, die denen bewusst ist, wie sie vor Gott stehen, wie es mit ihrer Seele ist und wie es mit ihrem Geist ist. Da sind sie arm dran. Und er preist eben diese Armen im Geist glückselig, die das erkannt haben. Aber es ist eben, wer es nicht erkennt, dass er vor Gott dann dasteht und Geist und Seele wirklich verdorben ist, dem wird das nicht bewusst, denn dem ist sein unglückseliger Zustand einfach nicht bekannt. Und er will auch keine Hilfe von Gott. Anderen kann Gott helfen, ja, das schon, okay. Aber ich habe doch Gott und Co. nicht nötig. Ich habe meinen Glauben, mein Geist ist okay, meine Seele ist auch gut. Da ist nichts krank oder schwach an mir. Du wirst die anderen Leute fragen, ob die das auch so sehen. Aber man bedauert, solche Leute bedauern vielleicht, wie in Licht ins Dunkel, Leute, denen es noch schlechter geht. Und ja, das tun sie. Aber selbst braucht man Gott, Gott sei Dank nicht. Lässt Gottes Wort und Gott eben abblitzen. Also der Apostel hat sich abgemüht und will das auch von den Kirchenräten. Und wenn er es zu ihnen sagt, meint er damit natürlich auch alle Christen. Sie sollen sich abmühen. Ist ja auch gesagt. Im Doppelgebot, da heißt es nicht nur, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, Seele und Geist oder Verstand, sondern auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist nicht nur ein so schummriges Gefühl. Auch im achten Gebot, du sollst nicht stehlen. Da ist dann für sich, wie Gott zu den Christen sagt, also stehlen ist zweifellos schlecht, das sagt er zu allem. Aber wo er ein Verbot gibt, da gibt er auch ein gegenteiliges Gebot. Du sollst also deinen Nächsten dienen. Oder wie es der Herr Jesus ausdrückt, geben ist glückseliger als nehmen. Gib, wenn du kannst. Das tut dir gut. Nicht stehlen. So. Gott lohnt an für sich das Geben jetzt schon, während er das Stehlen letztendlich bestraft. Das Glückselig oder das Glücklichsein steht über 100 Mal in der Bibel und ist immer mit Gott und seinen Bedingungen verbunden. Habe ich es mir doch gedacht, denken manche, es sind immer diese Bedingungen, das ist das Kleingedruckte, da ist irgendwas im Detail ein Problem. Ja, das Detail ist das, dass man so einfach nicht glückselig oder glücklich wird. Ist ziemlich schwierig. Geld, Besitz, Macht, Ansehen, Vermehren macht nicht glücklich. Und Gesundheit macht erst dann für eine Zeit lang glücklich, wenn man aus der Krankheit raus ist. Wenn man gesund ist, schätzt man die Gesundheit oft sehr nicht. Ja, was macht noch glücklich in dieser Welt? Ein Bekannter von mir hat mehrere Autos, darunter 2 Sportwagen, eine hübsche Frau, ein Penthouse, jede Menge Freunde. Ja, also Penthouse wunderbar ausgerüstet, fantastischer Ausblick, Jacuzzi und Zeugs und Sachen. Und er ist nicht glücklich. Ja, er ist nicht glücklich. Und jetzt gegenteilige Frage, wenn ich alles, was ich habe, den Armen gebe, macht mich das glücklich oder glückselig? Nein, tut es auch nicht. Ein Kirchenlied behauptet, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Ja, das ist es wohl. Aber das schauen wir uns jetzt an. Im Weihnachtsevangelium haben wir gehört, dass der Engel große Freude verkündigt, da Christus der Herr geboren ist und sie das Kind dann in der Krippe finden werden. Schön. Also, wenn ein Kind geboren wird, dann freut man sich. Ich habe mich gefreut, als meine Kinder geboren wurden, als meine Enkeltochter geboren wurde. Ja, das ist eine Freude. Schön. Aber Christuskind? Naja. Oder ja, da über Weihnachten freut man sich dann doch traditionell, aber das heißt nicht, dass man sich über Christus freut. Als die Hirten das hören, da wussten sie, wovon der Engel redet. Denn das, was Jesaja über ihn prophezeit hat, das gehörte damals zum Grundwissen. Das wusste jeder. Und Jesaja sagt und prophezeit, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Ist schon ein besonderes Kind, dieser von Gott gegebene Sohn. Er hat 7 Namen oder 7 Titel, die er alle ausfüllen muss. Und da er von Gott gegeben wurde, ja, muss er das auch tun. Da lässt sich Gott nichts nachsagen. Er darf kein Ramsch sein. Wieder ein Erlebnis, als ich meinen Söhnen so ferngesteuerte Autos gekauft habe aus einem Billiglohnland. Ja, die haben von Anfang an nicht funktioniert. Und sowas kann sich Gott nicht leisten. Sein Sohn, den er gibt, ist kein Ramsch. Er ist made in heaven, im Himmel gemacht. Und das will sich Gott nicht nachsagen lassen, dass er da was gegeben hat, das nichts bringt. Ja, natürlich, ich weiß, den meisten sagt dieser Christus, dieser Sohn Gottes nichts. Krippe, ja, okay, das ist Tradition und man räumt ihn wieder weg, das ist halt Tradition. Aber die Frage bei dem, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Ja, geben ist glückseliger als nehmen. Ob er auch glücklich war, Gott? Denn er wusste ja, was mit ihm passieren wird. Und der Gottessohn, war er mit seinen Aufgaben glücklich? Wodurch seine Göttlichkeit ignoriert wird? Und sein Rat nicht befolgt wird? War er glückselig? Er sollte ja noch was geben. Wie Jesaja auch sagt, 53,10, da sagt, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Gottes Vorhaben wird in seiner Hand gelingen. Hier ist wieder das Geben. Christus, der Herr, hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Was heißt das? Das heißt, er hat so gelebt, wie Gott den Menschen geschaffen hat, sehr gut rein nach seinem Bild, in seine Gemeinschaft. Perfekt. Wer sich selbst als Krone der Schöpfung für unverbesserlich hält und rein und schuldlos gegenüber Gott hält, ja, für den ist dieses Schuldopfer des Herrn Jesus Christus verzichtbarer Ramsch. Ja, und er hat ja nur die Schulden seiner Nachkommen auf sich genommen. Hat sie bei Gott, also hat deren Schulden bei Gott bezahlt, indem er mit ihnen getauscht hat. Ich sag's in direkter Rede, wie, als ob ich er wäre. Ich übernehme deine Schulden bei Gott, die nebenbei gesagt erheblich sind. Ich zahle sie und löse dich von ihnen aus. Dazu gebe ich dir auch meine perfekte Leistung, meine Gerechtigkeit, meine Reinheit. So, als ob du das alles selbst geschafft hättest. Als ob du selbst rein und perfekt wärst. Das ist Gottes perfektes Weihnachtsgeschenk. Das ist das, was der Christus tun musste und wozu Gott ihn eben gesandt hat. Und glücklich oder glückselig, wenn du ihn und das hast. Vielleicht habt ihr ein Problem mit der Aussage, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Als ich es gelesen habe, ja, das ist schon ein Problem. Hat das Gott wirklich gefallen, ihn zu zerschlagen? Schlussendlich auch noch zu kreuzigen? Hat er wirklich Freude und Vergnügen daran, wie seinen einzig guten Sohn zu zerschlagen? Und ist er ein Sadist? Es gibt schon Leute, die andere gern quälen. Und viele haben auch Schadenfreude, wenn irgendetwas passiert. Aber Gott, dieses Wort für Gefallen oder für Freude und Vergnügen, ja, das steht halt da. Es steht sogar zweimal dieses Wort im selben Vers, und zwar kommt es auch noch einmal vor bei Gottes Vorhaben. Also Freude, Gefallen und Vergnügen ist gleich Vorhaben. Ist dasselbe Wort, heißt Chapetz. Und jetzt, Gottes Vorhaben wird durch ihn gelingen. Dieses Wort wird nicht als Freude und Vergnügen und Gefallen übersetzt, sondern wird im Zusammenhang gesehen. Und das ist der Zusammenhang. Gott in seiner Gerechtigkeit muss jede Schuld, jede Sünde richten. Das tut er auch. Teils jetzt, als auch völlig im jüngsten Gericht. Gott in seiner Liebe richtet aber seinen schuldlosen Sohn, damit er nicht alle richten muss. Gottes Vorhaben, Freude, Gefallen, Vergnügen bezieht sich auf die vielen, die sein Sohn von ihren Schulden und damit aus Gottes Gericht erlöst. Das ist Sache. Daran hat Gott gefallen, Menschen die Schulden zu vergeben, sie nicht ins Gericht zu stellen. Da Christus, sein Sohn, sich nur die Schulden dieser vielen Nachkommen auf sich geladen hat, selbst aber persönlich völlig unschuldig war, hat Gott ihn auferweckt aus dem Toten und hat ihn zum Herrn gemacht. Und das aus gutem Grund, denn dieser Christus wird ja als Herr bezeichnet, und die 7 Titel, die Jesaja ihm hier sagt, ja, die muss er ausfüllen. Dazu muss er Herr sein. Er wird Nachkommen sehen, seine Tage verlängern, sagt Jesaja. Nachkommen sind die, die er in diesen Tausch hineinruft und mit denen er auch tatsächlich das austauscht. Du gibst mir deine Schuld, ich gebe dir meine Reinheit. Du gibst mir deine Sünden, ich gebe dir meine Leistung, die perfekt ist. Ja, deren Schuld hat er übernommen. Und er muss immer noch für sie da sein. Denn sie haben ja immer noch ihre Unzulänglichkeiten. Und dafür muss er etwas tun. Er ist der, der bei Gott eintritt für ihre Schwächen, für ihre Unzulänglichkeiten. Ich sage es jetzt wieder direkt. Vater, auch für das und das habe ich bezahlt. Rechne mir das an. Das tut er. Er ist der Mediator. Er ist der, der für die Seinen bittet, der sie auch leitet durch seinen Rat, durch sein Wort, der sie auch beschützt als Herr vor dem bösen Schicksal. Ja, und da die Nachkommen, das sind dann, ja, die werden Christen genannt. Sie sind keine Unverbesserlichen. Er steht über ihnen mit seinen Aufgaben und Gaben, Herrschaft, Rat, Kraft, Mut, Friede. Er muss das für sie tun. Dafür hat Gott ihn gegeben. Und ja, sie genießen an für sich den Tausch. Sind froh, dass er für ihre Unzulänglichkeiten bei Gott einsteht. Sind glücklich, ihn als Herrn zu haben. Sind glücklich, weil ihnen so viel gegeben wurde. Und weil sie zu solch Glückseligen gemacht worden sind, sind sie auch glücklich, wenn sie etwas von dem, was sie haben, weitergeben können. Sie wurden reich gemacht durch seine Gnade und er sorgt für sie und sie sind froh, wenn sie etwas weitergeben können. Auch vom Geistlichen, von dem, auch vom Evangelium, aber natürlich auch die praktischen Gaben. Ich komme zum Schluss. Weihnachten ist ein Fest, bei dem traditionell Geschenke verteilt werden. Und woher kommt die Tradition? Antwort: Gott hat seinen Sohn gegeben, um glückselig zu machen. Unverbesserliche wollen ihn nicht, weil sie glauben, sie brauchen ihn nicht. Aber ohne Jesus Christus als Gabe Gottes ist es denn doch ein etwas armseliges Weihnachten. Ich wünsche euch darum glückselige Weihnachten. Amen.